SRF 2 Kultur.
Wenn Kulturinstitutionen, also Museen und Theater, viele Besucherinnen und Besucher vorweisen können, dann machen sie wohl etwas richtig. Und sie legitimieren sich auch. Letzteres gilt ja verstärkt in Zeiten knapper Budgets, wo Subventionsempfänger nachweisen müssen, dass ihre Subventionierung gerechtfertigt ist. Naheliegend also, dass Kulturinstitutionen darüber nachzudenken beginnen, wie sie mehr Publikum erreichen. Eine Strategie ist, den Eintrittspreis zu senken. Karl Linder über radikale Ansätze in der Preispolitik.
Für immer 16 titelte die Gessnerallee Anfang Herbst mit dem ersten Programm des neuen künstlerischen Leiters Roger Merguin. Was kokett klingt, hat einen ernstzunehmenden ökonomischen Hintergrund. In der Gessnerallee zahlt jeder Zuschauer und jede Zuschauerin seit Saisonbeginn 16 Franken. Den Einheitspreis hat Roger Merguin aus solidarischen Überlegungen eingeführt und nicht, um den Wert der Kunst zu bemessen.
Es geht darum, dass wir jegliche Art von Produktion kostet gleich viel, sei es das internationale Highlight oder die kleine experimentelle Experiment, das kostet gleich viel. Und gleichzeitig auch solidarisch im Sinne, dass alle bezahlen den gleichen Preis. Es gibt keine Ausnahmen.
Keine Ausnahmen, das heißt keine Freikarten und keine Preiskategorien. 16 Franken ist allemal eine Sensation. Das ist günstiger als ein Kinoticket und mehr als attraktiv, wenn man bedenkt, dass eine Theaterkarte in Zürich zwischen 35 und 50 Franken kostet. Roger Merguin strebt auch ganz konkret eine Art Kinoverhalten seines Zielpublikums an. Der Wunschzuschauer soll öfter mal ins Theater kommen und bei Enttäuschungen nicht gleich das Handtuch werfen. So gesehen hat der neue Leiter der Gessnerallee klare Erwartungen an sein Publikum. Das Konzept, welches die Gessnerallee zunächst auf die erste Spielzeit beschränkt und mit gewisser Zurückhaltung lanciert hat, scheint beim Publikum gut anzukommen. Der Einheitspreis sorgt seit Einführung für Schlagzeilen und hat mit einer Auslastung von rund 85% sein Potenzial bereits bewiesen. Und der Vorstoß der Gessnerallee hat auch an anderen Häusern, etwa am Theater Neumarkt, bewirkt, dass über eine Preisanpassung nachgedacht wird. Ähnliche Überlegungen über Eintrittspreise macht man sich an einer ganz anderen Kulturinstitution, am Stapferhaus Lenzburg, das für seine außergewöhnlichen Ausstellungen bekannt ist. Für Kuratorin Sibyl Lichtensteiger ist klar, dass man sich über den Eintrittspreis an ein bestimmtes Publikum adressiert.
Und uns ist es wichtig, dass wir über den Preis niemand ausschließen. Und darum ist natürlich auch die Frage, ja, wer ist bereit, welchen Preis zu bezahlen für Kultur? Das ist für uns eine wichtige Frage.
In der aktuellen Ausstellung zum Thema Entscheiden wird zu dieser Frage ein Feldexperiment durchgeführt. Das Thurgauer Wirtschaftsinstitut an der Universität Konstanz will in den nächsten Monaten ermitteln, wie lange sich Museumsbesucher in der Ausstellung aufhalten, wie sie das Kulturereignis bewerten und was sie dafür auszugeben bereit sind. Am Stapferhaus Lenzburg weiß man, welche Themen welches Publikum anziehen. Dagegen gibt es zum Verhältnis von Preis- und Publikumssegment, so Sibyl Lichtensteiger, viele offene Fragen.
Kommen viel mehr Menschen, wenn das noch 2 oder 3 oder 5 Franken weniger kosten würde, kommen viel mehr Leute, wenn das Museum ganz gratis ist. Und ich glaube, ein riesiges Risiko für ein ganzes Projekt, das über ein Jahr lang geht, könnten wir jetzt nicht tragen. Aber mal so ein paar Wochenende, das wirklich auszuprobieren und zu testen, das ist für uns wahnsinnig spannend. Und da sind wir auch sehr gespannt über die Resultate.
Über Eintrittspreise wird Publikum ein- bzw. ausgeschlossen. Und es braucht Publikum. Denn Eintrittspreise sind vitaler Bestandteil der Budgets von Kulturinstitutionen. Es ist also nicht zu erwarten, dass die Preise in Zukunft purzeln werden. Klar ist aber, dass sich die Bemühungen um die Preisgestaltung lohnen und, wie im Fall der Gessnerallee, neue Ansätze mutig erprobt werden.
Love is in the air. Eine Portion Zuneigung jetzt durch den Äther, verschickt wieder von einem prominenten Schweizer Kulturkopf. Es geht weiter in unserer Serie von Liebesbriefen. Und heute öffnet Film- und Theaterregisseur Samuel Schwarz sein Herz und schreibt an eine österreichische Theatermacherin und Schriftstellerin. Ueli Jaggi liest den Brief von Samuel Schwarz.
Liebe Marlene Strerowitz, ich habe nicht jeden Ihrer Romane gelesen, aber die, die ich gelesen habe, Jessica 30, Entfernung und der jüngste Roman, Die Schmerzmacherin, diejenigen also, die ich gelesen habe, die haben gereicht, um in mir eine Liebe zu Ihrem Werk zu entfachen. Die Schmerzmacherin ist ein spannender Krimi, anders als ihre vorherigen. Und sie führen uns darin in eine Sicherheitsfirma an der tschechisch-bayerischen Grenze. Der Roman ist gruselig, kalt und spannend. Die Sprache ist klirrend, die Sätze zerbrochen. Sie beschreiben in »Die Schmerzmacherin«, wie die Seele der Protagonistin von Kräften zerrieben wird, die durch Verschieben des Machtmonopols in Bewegung geraten sind. Das ist filmisch, visionär. Nietzsche nannte die Kälte, die in diesem Roman vorherrscht, halikonisch, eine trockene Kälte, eine unangenehme Zone, in der man zwar gut denken kann, die aber tödlich ist, wenn man die falsche oder keine Kleidung trägt. Sie durchschauen und beschreiben unsere moderne, kalte Welt, aber nicht nur in Romanen. Immer wieder google ich, was Sie gerade sagen zu der österreichischen oder deutschen Wirklichkeit. Sie sind frech und sagen, was sich andere nicht trauen. Vom Stadttheaterbetrieb sagten sie, er sei die Speerspitze der neoliberalen Ausbeutung und man solle diese Theater schließen und kleinere Zellen gründen, die die Macht nicht reproduzieren, sondern erforschen. Und sie sagten, dass man heute, um seinen Lebensunterhalt verdienen zu können, Kontrolleur werden muss. Geld gibt es also nur noch zu verdienen, wenn man andere zu kontrollieren lernt. Sie zeigen, wie uns das System subtil zurechtprogrammiert und wir unsere Lügen aufsagen lernen, damit uns das System was zu essen gibt. Hier sind sie unerbittlicher und frecher und brillanter als ihre viel angepasstere Kollegin Elfriede Jelinek. Die hat begriffen, dass man lächeln muss, wenn das Patriarchat angreift. Sie lächeln nicht. Sie ziehen das Laserschwert der Worte und kämpfen. Und übrigens, die Schmerzmacherin muss unbedingt verfilmt werden, mit Multimillionenbudget von Haneke oder Polanski. Wobei, Polanski, eventuell hätten Sie da einen Vorbehalt. Ich fände es aber spannend. Wenn Sie wollen, kümmere ich mich darum. Es ist keine Zeit zu verlieren. Ihr Samuel Schwarz.
The Woman in the Septic Tank, die Frau in der Klärgrube, das ist der Titel eines neuen Kinofilms und der mutet doch etwas seltsam an. Und dann erfahren wir, dass der Streifen in einem Land gedreht wurde, das man so gar nicht mit Kino assoziiert, nämlich auf den Philippinen. Und wo wir schon bei den Merkwürdigkeiten sind, das Ganze ist eine Satire, ein Film über das Filmemachen und die Leinwandklischees der Armut. Überraschend, findet unser Filmredaktor Michael Sennhauser.
Sequence number 34. Exterior. Establishing shots. Day. Magbubukas ang eksena sa iba't ibang tanawin ng kahirapan sa lungsod.
Sequence number 34. Außen. Eröffnungseinstellung. Tag. So stellen sich die beiden Jungfilmer Bing Bong und Reinje ihren künftigen Festivalhit vor. Sie sitzen im Café mit ihren teuren Laptops und entwerfen ein malerisches Tableau von philippinischer Armut. Mitten im Slum die alleinerziehende Mila, die ihre Kinderschar mit Suppe füttert und einen Sohn aus lauter Armut an einen Pädophilen aus dem Westen verschachert. Walla walla, I who have nothing, Eugene Domingo in Ich habe nichts.
Walla walla, I who have nothing,
Eugene Domingo in I have nothing. Or Eugene Domingo has nothing. Or Eugene Domingo in nothing. Or Eugene Domingo is nothing.
Die hoffnungsvollen Jungfilmer träumen davon, den philippinischen Star Eugene Domingo für die Hauptrolle ihres Armutsmachwerks zu gewinnen. Und dann gleich auch noch einen Oscar. Wobei, vielleicht wäre das Ganze ja als Musical erfolgreicher. Voilà, voilà. Und die mausarme Mila könnte ja herzerweichend singen, wenn sie ihre Kleinen mit Suppe füttert.
Sabaw, 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 taming alay ko, sa inyo ay sabaw.
Der 45-jährige philippinische Werbefilmer Marlon Rivera landet mit seinem Kinoerstling einen satirischen Rundumschlag. Er macht sich lustig über zynische Jungfilme, über die westliche Tendenz, Armutsdarstellung automatisch zu engagierter Kunst zu erklären und über das philippinische Unterhaltungskino, das Armut gnadenlos romantisiert. Wie er seinen Film im Film durch die Genres peitscht, vom Dokudrama übers Musical bis zur Armuts-Soap-Opera, das hat durchaus Biss und Unterhaltungswert. Gleichzeitig ist der Spott über die eifrigen Jungfilmer liebevoll und selbstironisch. Und dass mit der Schauspielerin Eugene Domingo, ein tatsächlicher philippinischer Film- und Fernsehstar, sich furchtlos selber auf die Schippe nimmt, ist vollends entwaffnend. The Woman in the Septic Tank ist ganz unverbrämt eine Billigproduktion. Der Film lebt von Einfällen und der Spielfreude der Darsteller viel eher als von einer ausgeklügelten Dramaturgie oder tatsächlichen Schauwerten. Und aufgrund der vielen Filmbusiness-Insider-Witzchen funktioniert er wohl am besten für begeisterte Kinogänger und Festivaltouristen.
The Woman in the Septic Tank, seit gestern in Bern und Zürich zu sehen. Weitere Städte werden noch folgen. Marseille und das slowakische Košice, das sind die Kulturhauptstädte Europas 2013. Das bedeutet viel Ehre, aber das bedeutet auch viel Aufwand, viel Vorbereitungsarbeit, die sich oft über Jahre erstreckt. Wir wollten wissen, inwiefern lohnt sich dieser ganze Aufwand? Anina Salis hat dies Martin Heller gefragt, Schweizer Kulturmanager. Er hat die österreichische Stadt Linz betreut, als diese 2009 Kulturhauptstadt war.
Ich glaube, dass für alle Städte einfach mal gegeben ist, dass das Etikett Aufmerksamkeit bringt. Das ist nach wie vor so, auch wenn das sich vielleicht im Laufe der Zeit dann etwas abgeflacht hat gegenüber. Gleich nach der Jahrhundertwende, wie in Österreich jetzt Graz Kulturhauptstadt war oder selbst in meinem eigenen Fall mit Linz 2009, das veräppt ein wenig, aber im direkten Umfeld der Städte ist natürlich Kulturhauptstadt etwas, was wahrgenommen wird. Man nimmt die Stadt als für ein Jahr als besondere Stadt wahr. Es gibt eine besondere touristische Aufmerksamkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das ist für mich viel entscheidender, innerhalb der Stadt Dinge zu tun, die man unter normalen Verhältnissen nicht tun könnte. Kulturhauptstadt ist so etwas wie ein Ausnahmezustand und da mahlen die politischen Mühlen schneller. Man steht unter dem Druck auch, im Schaufenster zu sein. Und da sind dann viele Projekte, viele Vorhaben mit einem Mal möglich, die sonst nicht möglich wären.
Und was sind denn zum Beispiel welche Vorhaben?
Ja, das sind zum Teil jetzt in meinem eigenen Fall in Linz waren das Infrastrukturvorhaben. Es war die ganz klare Absicht da, die Stadt zu öffnen. Das heißt, mit vielen Projekten auch Leute, Künstler, Akteure von außen in die Stadt zu bringen. Eine Stadt, die das so auf die Weise nicht gekannt hat. Es war auch der erklärte Anspruch, die Infrastruktur in touristischer Hinsicht und ein Stück Dienstleistungsmentalität jetzt in der Stadt auch stärker zu verankern. Und all das ließ sich natürlich unglaublich gut mit den Inhalten der Kulturhauptstadt verknüpfen. Das war nicht das primäre Ziel, also es geht nicht darum, jetzt Marketing bloß zu betreiben. Es geht immer um die Inhalte zuerst, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, diese Inhalte mit willkommenen anderen Zielen zu verknüpfen. Ich bin jetzt gerade in Linz und das vergangene Jahr war jetzt mit Abstand das Jahr mit den meisten touristischen Nächtigungen, also deutlich höher als das Kulturhauptstadtjahr. Da ist etwas losgetreten worden 2009, was der Stadt unglaublich viel bringt.
Sie sprechen von der Infrastruktur. Ist das, was vor allem nachwirkt? Ist das der nachhaltige Aspekt der Kulturhauptstadt?
Das kommt darauf an. Ich glaube, aus Schweizer Perspektive muss man immer unterstreichen, dass diese Städte, die da jetzt wie Košice Kulturhauptstadt sind, überhaupt nicht das Niveau kulturell, ich rede immer von kultureller Infrastruktur, also nicht von Straßen oder Eisenbahn oder öffentlichem Verkehr. Also diese Städte sind völlig anders aufgestellt jetzt als eine durchschnittliche Schweizer Stadt. Da kann es wahnsinnig viel bedeuten, dass ein Museum oder ein Theater aufgrund der Kulturhauptstadt neu erstellt wurde und dann auch bleibt. Dann fängt natürlich der Kampf um die Betriebskredite an und so weiter. Aber solche ersten Schritte im Hinblick auf eine bessere kulturelle Ausstattung der Stadt, das ist in vielen Teilen Europas sind das ganz wichtige Momente. Natürlich bleiben die dann. Auf der anderen Seite ist aber, denke ich, die Möglichkeit in einer Stadt anders zu arbeiten, das, was ich am Beispiel Linz gesagt habe, offener zu werden, sich dem Wettbewerb zu stellen, das sind natürlich auch Effekte, die kann man unter Nachhaltigkeit verbuchen. Die sind möglicherweise nicht so genau abfragbar wie jetzt Gebäude oder verbauter Beton, aber sie prägen und verändern eine Stadt nachhaltig.
Tja, und was ist das jetzt? Musik, ganz klar, Rap. Aber wer singt hier und in welcher Sprache? Das ist der Rapper Asayid Darwish, einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt und auch erfahren hat, wie wichtig Musik ist, wie Musik war in den arabischen Revolten, auch in Syrien. Er ist Syrer, Musiker und lebt derzeit in Beirut. Er hat das Land verlassen, bevor der Bürgerkrieg so grausam eskalierte. Christina Kaprez hat ihn getroffen.
Ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Homs und mache arabischen Hip-Hop. So stellt sich Asayid Darwish vor. Wir treffen uns in einem Straßencafé in Hamra, dem Quartier der Intellektuellen und Künstlerinnen in Beirut. Hier erzählt der Musiker in einem Gemisch aus Arabisch und Englisch, wie er als Teenager schon viel amerikanischen Rap hörte und wie sich in seiner Heimatstadt, im syrischen Homs, in den letzten 5-6 Jahren eine kleine, aber lebendige Hip-Hop-Szene entwickelte. Politik war nur indirekt Thema in den ersten Rap-Songs. Das Publikum musste die Botschaft zwischen den Zeilen lesen. Aber trotz verklausuliertem Inhalt wurde das Regime auf die Rapper aufmerksam.
Actually, we had a lot of troubles. One time, مرة اعتقلوني. أنا ما بحب أحكي عن اعتقلوني وكذا وهيك. I don't like to be heroic.
Es sei zu Verhaftungen gekommen. Auch er selber wurde für kurze Zeit festgenommen. Doch darüber will Asayid Darwish nicht reden. Er mag sich nicht als Held darstellen. Im Übrigen sei es auch nicht die Verfolgung, nicht der Krieg gewesen, die ihn aus Syrien weg nach Beirut getrieben hätten. Im Quartier, wo seine Eltern wohnten, sei die Lage immer noch relativ ruhig. Das Problem seien mehr die steigenden Preise.
The war is a small cause, is a small, yani huwa sabab sghir. Because there's no opportunities, there's no job opportunities in Syria, so I have to work, and that's why I came to Lebanon. If it was for me, I would stay back in Syria.
Wenn er in Syrien Arbeit gefunden hätte, wäre er geblieben, sagt der Rapper. Denn in der Revolution liegt die Inspiration für seinen Rap. Ich erinnere mich, wie die Nachbarin ihre Kinder anschrie und die Tür zuschlug, weil der Krieg näher kam, singt Asayid Darwish in diesem Lied. Und weiter, vielleicht werde ich zum Arzt gehen, damit er mir sagt, dass es mir gut geht. Schließlich wendet sich der Rapper ans Publikum. Hört, ich erzähle euch keine Geschichte, um euch zu unterhalten. Ich will euch aufwecken. Die Revolution ist der Inhalt, Rap die Form. Für Asayid Darwish eine ideale Form. Denn Rap sei nah an den Leuten. Eine Art von Social Media. Eine direkte Form der Kommunikation.
Das Wichtigste ist, dass er näher zum Welt ist. Er ist Social Media. Er ist eine Art, etwas zu erreichen.
Die Basler Zeitung, die wirft heute Morgen im Kulturteil eine Grundsatzfrage auf. Darf ein Staatsbetrieb das Theater Basel sponsern? Sandra Leis, Sie haben den Artikel gelesen.
Im konkreten Fall geht es um die Industriellen Werke Basel, kurz IWB, die Hauptsponsor des Theaters Basels werden. Rechtsanwalt Bernhard Gelzer schreibt in der Basler Zeitung, Zitat: Es ist nicht Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Anstalt IWB, mit ihren Gebühren kulturelle, soziale und sportfördernde Zwecke zu Lasten der Gebührenzahler zu finanzieren. Stoßend sei ferner, schreibt Gelzer, dass IWB die Auskunft über die Höhe ihres Engagements verweigern. Anders sehe das bei privaten Unternehmen wie beispielsweise der UBS oder der Novartis aus. Die seien, so Gelzer, selbstverständlich nicht dazu verpflichtet, die Höhe ihrer Werbebeiträge offenzulegen.
Um Recht und Unrecht geht's auch im Feuilleton der Süddeutschen, die heute über Kulturgüter schreibt, die nach 1945 in der DDR enteignet worden sind.
1994, also 5 Jahre nach der Wende, erließ das wiedervereinte Deutschland ein Gesetz zur Wiedergutmachung. Und da gab es dann eine Sonderregelung für Kulturgüter. Nämlich, wenn Kulturgüter öffentlich gezeigt werden, so durften sie das weiterhin, nämlich 20 Jahre, unentgeltlich der Öffentlichkeit, also präsentiert werden. Und nun sind diese 20 Jahre am 1. Dezember 2014 abgelaufen. Entweder müssen diese Kulturgüter nun den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben oder eben abgekauft werden. Und das führt nun in Ostdeutschland zu erheblichen Problemen. Die Süddeutsche nennt ein Beispiel, nämlich Schloss Ludwigslust, rund 40 Kilometer südlich von Schwerin. Das Land Mecklenburg-Vorpommern möchte gerne diese Ausstattung des Schlosses kaufen, ist sehr daran interessiert, nur sind jetzt die Verhandlungen ins Stocken geraten. Gleichzeitig aber wird Schloss Ludwigslust restauriert, und zwar für 35 bis 40 Millionen Euro. Es könnte nun also sein, dass dieses Schloss im Dezember 2014 in neuem Glanz erstrahlt, aber ohne Ausstattung dasteht. Denn die Besitzer könnten, wenn sie wollten, die Gegenstände auf dem Kunstmarkt veräußern. Diese Befürchtung äußert nun die Süddeutsche in der heutigen Ausgabe. Feuer im Dach beim ORF. Die Journalisten des österreichischen öffentlich-rechtlichen Landessenders kämpfen um mehr Mitsprache. Mehrere Personalentscheide der letzten Zeit führten zu heftigen Protesten seitens der Journalistinnen und Journalisten. Posten seien politisch motiviert an bestimmte Personen vor allem aus dem rechten Lager vergeben worden, sagt Dieter Bonnemann, Vorsitzender des Redakteurrates.
Es geht um einen speziellen Fall in der technischen Direktion, wo ein Stiftungsrat, das ist unser oberstes Verwaltungsorgan, gesagt hat, er stimmt für den Generaldirektor nur dann, wenn einer seiner Schützlinge eine entsprechende Position bekommt. Die hat er dann auch bekommen. Das ist der Grund, dass wir uns aufregen. Es gibt aber auch von anderen politischen Parteien immer wieder den Versuch der Einflussnahme und gegen die wehren wir uns genauso.
Der Rat der Redakteure fordert mehr Mitsprache und ist damit jetzt an den Verfassungsgerichtshof gelangt. Mit einem Urteil ist in einem Jahr zu rechnen. Bibeln für Blinde. Also Bibeln in Brailleschrift gibt es mittlerweile übersetzt in 200 Sprachen, meldet die Deutsche Bibelgesellschaft anlässlich des heutigen Weltbrailletages. Eine Bibel in Blindenschrift umfasst 40 Bände und wiegt 40 Kilo. Trotz dieses Gewichts spielen die Bibeln besonders in der dritten Welt eine wichtige Rolle. Oft sind Bibeln die einzigen Bücher, die auf Braille übersetzt sind und so als Lehrbücher für die Blindenschrift verwendet werden können. Irren ist menschlich. Zum Schluss noch eine Meldung aus der Tierwelt. Schimpansen gelten als Egoisten. Neueste Forschungen aber haben gezeigt, dass dem nicht immer so ist. Bonobos, eine Schimpansenart, teilen wider Erwarten ihre Nahrungsmittel mit fremden Artgenossen. Voraussetzung ist, dass ihnen dieses Teilen soziale Kontakte beschert. Das Ergebnis überrascht insofern, als die Forscher bisher davon ausgegangen sind, dass Teilen eine ausschließlich menschliche Eigenschaft sei, gekoppelt an Sprache, soziale Normen und gemeinsame Kinderaufzucht.
Sekunden Wissen.
Jemandem ein Bein zu stellen ist nicht besonders nett, aber meistens geht's doch glimpflich aus. Etwas anderes ist das schon, wenn man etwa die Maschinen und Anlagen einer Fabrik so manipuliert, dass sie nicht mehr produzieren. Das ist Sabotage und das ist eine Straftat. Was allerdings die Arbeiterbewegung vor 100 Jahren anders sah und nicht nur die. Thomas Weibel.
Moses hob den Stab und schlug ins Wasser, vor Pharao und seinen Beamten. Und das Wasser verwandelte sich in Blut, die Fische starben und der Strom begann zu stinken, so dass die Ägypter das Wasser nicht mehr trinken konnten. Die erste der 10 Plagen, die über Ägypten kamen, ist, je nach Standpunkt, eine gerechte Strafe oder aber eine frühe Form von Sabotage. Ein Saboteur ist, wer mit Absicht staatliche, wirtschaftliche oder militärische Einrichtungen schädigt, sei es durch passiven Widerstand oder durch gezielte Beschädigung oder Zerstörung. Das Wort kommt vom französischen Sabot, wörtlich Holzschuh, auch Bremsklotz oder Hemmschuh. Ende des 19. Jahrhunderts diskutierte die französische Arbeiterbewegung Sabotageakte als legitimes Mittel des Klassenkampfs. Im großen französischen Eisenbahnerstreik von 1910 zerschlugen die Arbeiter die Sabots, die Halterungen der Schienen, um die Züge zum Entgleisen zu bringen. Die zerstörerische Idee machte Schule. Vordenker der in den USA gegründeten Gewerkschaft Industrial Workers of the World propagierten in vielbeachteten Broschüren die Sabotage von Maschinen und Anlagen als wirksame Waffe der Arbeiterbewegung. Sabotage, so schrieb 1916 die Aktivistin und spätere Kommunistin Elizabeth Gurley Flynn, sei der bewusste Entzug der industriellen Effizienz des Arbeiters. Zitat: »Ich werde nicht versuchen, Sabotage zu rechtfertigen. Wenn die Arbeiter Sabotage aber für nötig halten, macht sie das automatisch zur moralischen Sache.« Das sieht der Staat heute naturgemäß etwas anders. Laut schweizerischem Militärstrafrecht steht auf Sabotage eine Gefängnisstrafe von bis zu 3 Jahren.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.